Ja, hallo alle zusammen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht im Vorfeld und ich werde sprechen über das Thema: Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Oder auch: Was ist die Grundlage dafür? Also zunächst mal, jeder von uns, der gläubig ist, ist eine Wohnstätte, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist schon mal so großartig, wenn man darüber nachdenkt. Gott wohnt in uns. Und mehr als alles brauchen wir die Gegenwart Gottes, oder? In unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Gemeinschaften, in unserem Zusammenkommen, wenn seine Gegenwart nicht hier ist, ist alles doof, leer, trocken. Aber es gibt offensichtlich Menschen, die mehr Durchschlagskraft haben, wenn sie beten, die mehr Autorität scheinbar haben, die einfach mehr Power haben. Und ich habe mich gefragt, an was liegt das? An was liegt das denn? Was ist die Grundlage für diese Herrlichkeit, um diese Herrlichkeit zu tragen? Der Paul Wilbur singt in einem Lied: Let the weight of your glory cover us. Lass das Gewicht deiner Herrlichkeit unsere Bedeckung, unsere Umhüllung sein. Und bei dem Wort Gewicht habe ich gedacht, ja, wenn zum Beispiel so ein Windrad gebaut wird, so ein schönes, da entstehen enorme Kräfte. Und um diese Kräfte auszunehmen, braucht es ein tiefes Fundament. Die gießen da tonnenweise Beton in den Boden, damit das irgendwie hält. Und im Gegensatz dazu, wir haben so eine Gartenhütte da aus Holz und die hat gar kein Fundament. Steht einfach auf dem Boden und fertig. Ne? Also die Art des Gebäudes bestimmt auch das Fundament. Je nachdem, wie schwer, wie groß, wie viel dieses Fundament aufnehmen muss. Ganz kurz zurück zum Anfang. Der Adam, Gott hat den Adam geschaffen als sein Gegenüber. Wunderbar, oder? Dass der Adam und Eva, das Gegenüber Gottes. Und sie waren da ausgestattet mit allem, was sie dazu brauchten. Dann kam ein Hausierer, der sie verführt hat. Und Adam hat bildlich gesprochen, seinen Mantel ausgezogen und hat ihn dem gegeben, dem er gehorcht hat. Ja, und Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, um diesen Mantel wieder zurückzukaufen. Aber, also grundsätzlich steht dieser Mantel jedem Menschen zur Verfügung. Der Mantel, der diese Beziehung zu Gott wiederherstellt, der uns wieder in diese Autoritätsposition versetzt. Und wir müssen ihn aber nehmen und wir müssen dann anziehen. Wollte noch irgendwas sagen? Ja, Gott kam in den Garten und hat gefragt: Adam, wo bist du? Und klar, Adam hat sich versteckt, er hat sich hinter den Büschen versteckt und Eva und weil sie ihnen bewusst wurde, sie sind nackt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mehr darum geht: Adam, du hast deine Position verlassen. Ja, du hast nicht mehr diese Position, die ich dir gab. Und darum geht's. Und wir sind jetzt wieder zurückversetzt in diese Position, die Adam hatte, bevor er ungehorsam war. Wem du gehorchst, der ist dein Herr. Das ist mir so bewusst geworden, das gilt auch heute noch. Wenn wir heute dem Widersacher gehorchen, dann ist er unser Herr in dem Fall. Und das muss uns halt auch bewusst sein. Ne? Also wir bekommen diesen Mantel zurück, wenn wir an das vollbrachte Werk von Jesus glauben. Und indem wir glauben und ihm vertrauen, ziehen wir ihn an und haben wieder diese Position. Und Jesus, zunächst mal geht es ja darum, dass diese Beziehung wiederhergestellt ist zum Vater. Wir sind jetzt wieder in dieser Beziehung. Und Jesus ging oft auf einen Berg, um zu beten. Früh morgens oder es manchmal sogar die ganze Nacht durch, hat er einfach Gemeinschaft gehabt mit seinem Vater. Und daraus resultierend hat er dann gesagt, was ich meinen Vater tun sehe, das tue ich. Also er war ständig in Beziehung mit dem Vater, ständig in Kommunikation. Und ich habe so überlegt, also wir sind jetzt schon über 33 Jahre verheiratet, in einer Ehebeziehung. Wir sind durch Täler gegangen, durch Höhen gegangen, durch dick und dünn. Und wir haben uns in verschiedenen Lebensphasen kennengelernt. Also ich weiß, wie meine Frau tickt, was ihr gefällt, was ihr nicht gefällt. Es wächst, indem wir zusammenleben. Wenn jetzt eine Wochenendbeziehung oder sowas, das ist kein richtiges Kennen. Wenn man sich nur in den Phasen kennt, wo man gut drauf ist, wo alles schön ist. Also es gilt auch für uns, dass wir in erster Linie Gemeinschaft haben mit Gott und Zeit mit ihm verbringen. Zeit, die wir uns nehmen müssen, die wir uns reservieren müssen, weil sonst ist sie weg. Ihr kennt das vielleicht, wenn wir uns diese Zeit nicht reservieren, kommen andere Sachen und wir fragen, wo ist die Zeit geblieben? Und aus der Beziehung mit Gott, aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist, lernen wir es zu vertrauen, wächst das Vertrauen zu ihm, also auch in der Ehe. Ich kann ihr vertrauen, das habe ich keinen Zweifel mehr, also irgendwie, weil das Leben hat einfach so mich gelehrt und darauf kann ich bauen jetzt. Ja, und Jesus hörte, was der Vater sagte und wie ich schon gesagt habe, er hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und auch wir müssen eine Bereitschaft haben zu hören, weil wenn wir immer nur beim Beten unsere Probleme ihm vorbringen, die er sowieso schon kennt, es geht vielmehr darum zu hören, was er sagt. Vater, was ist dein Wille? Was kann ich für dich tun? In 1. Samuel 13 steht eine Geschichte, die mich ein bisschen aufgerüttelt hat. Und zwar der Saul wurde zum König eingesetzt und er wurde von Samuel, dem Propheten, gesalbt zum König. Er war schon 2 Jahre jetzt König und er hat 3000 Soldaten rekrutiert, 2000 hat er für sich genommen und 1000 hat er dem Jonathan, seinem Sohn, unterstellt. Jonathan, dem war es irgendwie, weiß nicht, langweilig oder was, dann ist er zu den Philistern, hat die Wachen der Philister überfallen und erschlagen. Die haben dann natürlich das nicht auf sich sitzen gelassen und haben sich zum Krieg gegen Israel gerüstet. Und der Saul sollte eigentlich darauf warten, dass der Samuel kommt und Opfer bringt. Vereinbart war eine Woche. Und dem Saul sind so langsam die Leute davon gelaufen. Die haben halt eben Angst gehabt, haben sich in den Höhlen verkrochen und sind einfach abgehauen. Und es wurde so langsam brenzlig für den Saul. Dann hat er gedacht, ach was, ich opfer jetzt einfach selber. hat er selber das Opfer da gebracht. Und kaum war er fertig, kommt der Samuel natürlich. Und er begrüßt ihn, er geht auf ihn zu und sagt, hallo Samuel, schön, dass du endlich kommst, du bist nicht zur rechten Zeit gekommen, also habe ich schon mal selber das Opfer dargebracht. Und Samuel antwortet ihm aber ganz streng, das war jetzt aber richtig dumm von dir, weil Gott hat dich aus deiner Position, aus diesem Königsein über Israel abgesetzt. Du bist jetzt nicht mehr König. Ich habe schon einen anderen als Nachfolger für dich ersehen. Und also hat Gott gesagt, nicht? Und der Saul hat aber überhaupt keine Reue gezeigt. Er war irgendwie, der hat einfach das ignoriert und hat einfach weitergemacht. Als wäre nichts gewesen. Jetzt habe ich mich gefragt, ja, der Saul, hat er eigentlich eine Beziehung gehabt zu Gott? Wie war das? Hat er ihn gekannt? Hat er ihm vertraut? Der Nachfolger, der David, der war von Kindesbein an, der war so ein bisschen ein Ausgestoßener. Man hat ihn auf die Weide geschickt, die Schafe zu hüten. Und er war den ganzen Tag da allein und hat hat Lieder gedichtet, er hat mit Gott kommuniziert, er hat einfach, Gott war für ihn so real und aus dem heraus hat er dann auch Vertrauen gefasst und da waren dann halt auch wilde Tiere, wo er dann seine Erlebnisse gemacht hat, die hat er dann besiegt und aus dem, wie er mit Gott lebte, das in dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus hat er ein Urvertrauen gehabt in Gott und er wusste, auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Der wird mich nie hängen lassen. Auf den kann ich mich verlassen. Ja. Und David, es geht nicht darum, David machte auch viele Fehler, aber sein Herz war anders. Und die Hindernisse oder die Gegner, die Riesen, die wurden ja größer, nicht? Aber er hat keine Furcht gehabt, er hat einfach Gott vertraut. Er konnte Gott vertrauen, er konnte gegen Goliath gehen, aus dem Grund heraus, weil er dieses Gottvertrauen hatte. Wie gut kennen wir Gott? Wie ist unser Alltag? Wie intim sind wir mit dem Heiligen Geist? In der geistlichen Welt gibt es sowas wie einen Bekanntheitsgrad, glaube ich. In Apostelgeschichte 19, 13 bis 16 steht eine Begebenheit, also als der Paulus da unterwegs war, da gab es Geisterbeschwörer, die haben gesehen, wie der Paulus Dämonen ausgetrieben hat. Und die haben das angeschaut und gedacht, dieser Name Jesus, der hat irgendwie Kraft. Und haben das dann auch probiert, einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal den Namen Jesus und versuchen da einen Geist auszutreiben. Und dann haben sie halt gesagt, in dem Namen von dem Jesus, den Paulus predigt, befehlen wir dir zu gehen. Ja, und dann das Ergebnis war, die wurden halt eben verdroschen. Und mussten dann aus dem Haus nackt fliehen, heißt es da. Sie kannten Gott nicht, sie hatten keine Beziehung zu Jesus. Sie hatten nur den Namen genommen und vielleicht sogar an die Kraft geglaubt, aber das Ergebnis war verheerend. Die Beziehung, bitte, wisst ihr? Aus der Beziehung kommt das Vertrauen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und in Beziehung mit ihm leben, lernen wir ihm zu vertrauen. Jemandem zu vertrauen, den wir nicht kennen, ist keine gute Idee. Ähm, Jemand hat mal, jemand, der im Außendienst tätig ist, ein, ja, so ein Vertreter, hat mir mal erzählt, er musste in seiner Ausbildung in einer Tankstelle einen Stuhl verkaufen. Es war eben in dem Ausbildungsplan so vorgesehen, er musste einfach jemandem was verkaufen, das er gar nicht brauchte. Es ging einfach nur darum, Umsatz und Zahlen müssen stimmen. Egal, ob der es braucht oder nicht, ist zweitrangig. Also diese Verkaufspsychologie, wisst ihr. Und in der geistlichen Welt gibt es auch solche Vertreter, solche Hausierer, die kommen in die Gedanken, machen dir Angebote. Und wir müssen unterscheiden, wir müssen das lernen, wem gehorche ich? Wie ich am Anfang gesagt habe, wem du gehorchst, der ist dein Herr. Gut ist es, wenn wir da mit dem Heiligen Geist in Beziehung sind, der uns berät, der uns gerne hilft, den wir fragen können, ist das gut, ist das schlecht, ist das von dir? Von wo kommt es? Was ist die Quelle? Jakobus 1, Vers 17 steht, Gott ist der Geber jeder guten Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht und Finsternis. Wow, er ist rein und alles, was er uns gibt, ist vollkommen und gut. Wir können also getrost, wenn er uns was sagt, ihm gehorchen. Wie kann man herausfinden, ob Gott zuverlässig ist, ob er uns, ja, ob er das hält, was er sagt? Und ich habe da eine kurze Geschichte vom Reinhard Bonke gehört. Der ging als junger Mann auf so eine Bibelschule auch, also so ein College. Und da hat er gesehen, die beten für Versorgung und es geschieht. Die haben keinen Mangel, die haben genug immer. Und hat er gesagt, ja, das will ich auch, das will ich auch erleben. Und da kam ein Missionar, dem wollte er was spenden und er hatte 20 Pfund. Und gab ihm 19 davon. Hat gedacht, naja, den einen, den behalte ich mal für so als Reserve für Zahnpasta oder so. Hat das, sagt das so. Und er hat noch eine Einladung gehabt. Am Strand sollte er für eine Kindergruppe beten. Die Fahrkarte hatte er dahin. Und also nee, vorher muss ich noch sagen, denn dann hat Gott zu ihm gesagt, ey, willst du mir nicht ganz vertrauen? Was ist mit dem einen Pfund? Und er sagte, ja, eben für Zahnpasta, für egal, wenn ich noch was brauche. Und der Heilige Geist sagte ihm, gib alles. Und er gab den letzten Dollar, Pfund, oder egal was es war. Also er gab alles weg. Jedenfalls war er dann da am Strand und predigen und musste mit dem Bus wieder zurückfahren, durfte auch nicht zu spät kommen. Und da stand am Busbahnhof und hat kein Geld für die Fahrkarte. Und er betet halt und sagt, ja, ich brauche jetzt einfach Geld, sonst komme ich nicht mehr zurück. Der Bus kam schon. Dann kommt plötzlich eine Frau angerannt, drückt ihm was in die Hand, hier, das ist für Sie, und haut wieder ab. Er schaut und es war genau exakt der Betrag, den er gebraucht hat für die Busfahrt. Das war, darauf konnte er aufbauen. Hat er gesehen, ah ja, dieser Gott lässt mich nicht hängen. Und wie beim David, erst waren es die wilden Tiere und dann wurde es mehr. Diese Erlebnisse, die wir mit Gott machen, sind wie was unser Herz davon überzeugt, auf Gott kann man sich verlassen. Vielleicht kennt ihr Dr. Martina und Klaus-Dieter John, die in Peru ein Missionskrankenhaus gegründet haben. Da habe ich auch ein Interview gehört. Er ist auch im christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat sich dann irgendwann gefragt, stimmt das eigentlich, was ich da immer die ganze Zeit gelehrt bekommen habe? Ich will das genau wissen. Und dann hat er eben auch alles Gott zur Verfügung gestellt, hat gesagt, hier ist mein Haus, hier ist mein Geld, hier sind meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, ich gebe dir alles, aber ich will dich erleben. Und sie haben das im Herzen gehabt, schon dieses Projekt da, ein Krankenhaus zu gründen. Und es ist gewaltig, es ist ein Riesenkomplex mittlerweile mit einer Arena für 5000 Leute, mit Schulen, mit unglaublich. Und das Geld fließt, sie erleben Wunder über Wunder. Es war aber auch nicht immer einfach, muss man auch sagen. Jedoch haben sie gesehen, dieser Gott ist zuverlässig. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, lässt er uns nicht im Stich, niemals. Christa und Kai haben ihr Haus verkauft, um die Bibelschule in Colorado zu besuchen. Und das ist entstanden, wisst ihr? Ja, aus dem Vertrauen wächst das, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir ihm gerne gehorsam sind. Es gibt sowas wie Bedingungen der Nachfolge. Eine davon steht in Matthäus 16, Vers 24. Da heißt es, sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was heißt sein Kreuz auf sich nehmen? Ich glaube, gemeint ist einfach, wir müssen unseren Willen unterstellen, seinem Willen, in dem Wissen, sein Wille ist besser, der Eigenwille. Ja, dieses Gehorsamsein. Als wir auf dem Männerwochenende waren in Pfullingen, im April war es, glaube ich, war ein Sprecher. Sie haben Rüdi zu ihm gesagt, also Rüdiger hieß er wohl. Der hat einen Vortrag gehalten und auf einmal fängt er an, ein Lied zu singen. Es war nicht schön. Er hatte keine Gesangsausbildung, aber also ehrlich gesagt, es war schrecklich. Aber der Raum wurde erfüllt von Herrlichkeit. Also mir ging es so, mir kamen die Tränen, es war eine Salbung da. Und später hat er gesagt, wisst ihr, es hat mich alles gekostet. Ich weiß, dass ich nicht singen kann. Aber ich habe es gemacht, weil der Heilige Geist gesagt hat, mach's. Das sind diese Momente, gehorche ich oder habe ich Furcht? Vor einiger Zeit hatte ich einfach das Bedürfnis oder das innere Verlangen, in die Kirche zu gehen, also da, wo wir damals waren, und Lobpreis zu machen, Gott anzubeten. Ich habe die Gitarre gehabt, habe das abgesprochen mit der Gemeindeleitung da und habe den Schlüssel gehabt. Und dann komme ich hin mit dem Fahrrad und sehe, da ist ein Team, Lobpreisteam, die haben da geübt für eine Hochzeit oder was. Gut, dann habe ich umgekehrt, bin wieder heim. Es hat sich dann nochmal an einem Samstag wiederholt. Und ich fahre wieder zurück und ich fahre auf dem Radweg an so einem Pavillon vorbei, sagt mir der Heilige Geist, weißt du, du musst mich ja nicht in der Kirche anbeten, du kannst mich überall anbeten. Und als ich da vorbeifahre an dem Pavillon, das ist so in La, so ein ein sozialer Brennpunkt bisschen, wo viele Migranten wohnen, wo die sozial Schwächeren einfach da wohnen. Da will ich, dass du mich anbetest. Und zwar so ein Treffpunkt, wo sich die Jugendlichen treffen, wo sie abgehängt sind. Und ich habe Herzklopfen gehabt und ich hier, bist du sicher? Vorbeigefahren, weißt du? Dann habe ich umgedreht, zurück, wieder vorbeigefahren. Und schließlich habe ich mich da hingesetzt, Gitarre ausgepackt, habe Lobpreis gemacht. Und es hat mich auch alles gekostet, wisst ihr? Und später sind wir dann zu zweit dahin, regelmäßig hingegangen, zu viert, zu sechs, zu acht, zu zehnt. Und dann war ein Junge, der ist, ich weiß es noch wie heute, der war vielleicht 5 Jahre alt oder so, ein kleiner Junge mit einem Kinderfahrrad, ist immer außen rum gefahren. Und auf einmal setzt er sich hin auf einen Stein und weint. Und was hat er jetzt, ne? Was nimmt er wahr? Und ich bin überzeugt, es war die Atmosphäre, es war die Herrlichkeit Gottes, die da war. Wir haben dann in der Folge Kinderstunde gehabt mit über 20 Kindern dort. Wenn wir Gottes Stimme gehorsam sind, stellt er sich dazu. Bei der Azusa-Erweckung in 1903 oder sowas, war ein Pastor, der Pastor Seymour, der hatte immer eine Schuhschachtel auf dem Kopf. Jetzt, warum eine Schuhschachtel? Aber immer wenn der diese Schachtel auf dem Kopf hat, geschahen die krassesten Wunder. Hat er sie nicht auf, dann war nichts los. Er hat dafür viel Spott ertragen und keiner weiß, warum er die Schachtel irgendwann nicht mehr aufgesetzt hat. Nach 3,5 Jahren, da war die Erwägung vorbei. Aber noch heute sind Dienste in Existenz, die da begonnen haben. Ne? Er war gehorsam. Auch in Johannes 21, Vers 5, da gehen die Jünger, fahren raus auf den See und sie arbeiten die ganze Nacht und fangen keinen einzigen Fisch. Als sie zurückkommen an den Strand, sitzt da einer. Sie wissen noch nicht, dass es Jesus ist. Und verschwitzt, kaputt, müde, kommen sie da an und er fragt sie, hey, habt ihr ein paar Fische für mich? Frühstück oder so? Nein, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er zu ihnen, jetzt werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus. Ja, jetzt, wie groß ist denn so ein Boot? Rechts, links, ist doch egal, oder? Das waren Fischer von Kindesbeinen an, die wussten, in der Nacht fängt man die Fische, nicht am Tag, da gehen die Fische in die tieferen Gewässer. Sie sagen, wir haben nichts gefangen, aber auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. Und dann fangen sie die 153 großen Fische. Diese Geschichte sagt mir, wir können, unser Alltag kann voll sein von christlichen Aktivitäten, aber wenn wir nichts fangen, das frustriert. Wenn aber der Heilige Geist uns etwas sagt, wenn es auch unserem Verstand widerspricht, dann mach es. Martina, mach es. Dieses Kaffee mit der Begegnung, mit des Begegnungskaffee, ja. Weil da ist die Frucht. Da gibt es Ernte. Noch eine Geschichte, die mir eingefallen ist, der Saulus, als er Gott begegnet ist, war er ja blind. 3 Tage war er blind und er hat nichts gegessen, getrunken. Und Gott hat zum Hananias gesagt, einem Nachfolger, einem Jünger Jesu: Jetzt geh in die gerade Straße zu dem Haus vom Judas und leg dem Saulus die Hände auf, dass er wieder sehen kann und den Heiligen Geist bekommt. Und er wusste, dass dieser Saulus gefährlich ist. Der hat die Gemeinde verfolgt, der war nicht ohne. Und er wollte nicht, er hat gesagt, ich hab viel von dem gehört, der ist bösartig. Aber der Heilige Geist hat gesagt, nein, du kannst ruhig hingehen. Und er geht, legt ihm die Hände auf, er kann wieder sehen, er bekommt den Heiligen Geist und hat den größten Teil von dem Neuen Testament geschrieben. Was, wenn er nicht gehorsam gewesen wäre? Ja, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen, bringt die Frucht hervor, die Gott will, dass sie hervorkommt. Intimität mit Gott ist der Anfang. Zeit der Stille, wo wir seine Weisung empfangen, wo wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Daraus erwächst das Vertrauen. Und in der Folge dann können wir ihm gehorsam sein, weil wenn wir ihm vertrauen, und wenn wir ihn dann wieder von Herzen lieben, die Liebe überwindet die Furcht. Weil oft dominiert die Furcht, wenn wir was nicht machen, wenn wir seiner Stimme nicht gehorchen. Aber wir müssen uns prüfen. In der Offenbarung 2 sagt der Engel der Gemeinde in Ephesus: Eins habe ich gegen dich, du hast diese erste Liebe verlassen. Komm zurück zu dieser ersten Liebe. Wo stehe ich? Wie ist meine Beziehung zum Heiligen Geist? An welcher Stelle kommt Jesus? Ich habe gemerkt, dass es da so Türen gibt. Meine Freunde, meine Freizeit, meine Finanzen, meine Ernährung. Es gibt viele Facetten von unserem Leben. Und frag doch mal, wo stehe ich? Wo steht Jesus? Diese Zeiten der Stille einfach mal reservieren und fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Damit wir ihn erleben und dieses Vertrauen aufbauen können, dass es Spaß macht, dass wir Ernte haben, dass wir Ertrag haben. Ich bin nicht zufrieden, so wie es jetzt ist. Ich will mehr. Sacharja 4, Vers 6 steht: Nicht durch Heer oder Macht wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Wir können ohne ihn sowieso nichts tun. In der geistlichen Welt, wir brauchen den Heiligen Geist wie nichts anderes, wie niemand anderes. Aber andererseits, wir sind seine Hände, seine Füße und seine Stimme. Wenn wir nicht gehen, wird das Evangelium nicht verkündet. Also der Gehorsam ist auch sehr wichtig. Ja, ich möchte jetzt gerade noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Guide bist, dass du unser Begleiter bist durch unser Leben. Du kennst unsere Gedanken von Ferne. Und ich bete jetzt, Herr, dass du solche Aufträge vergibst. Solche kleinen Aufträge vielleicht nur. Aber diese Aufträge, wo wir uns entscheiden können, gehorche ich oder nicht. Und dass dein Feuer in den Herzen wieder neu brennt, dass Heiliger Geist, du die Herzen neu erfüllst mit deiner Kraft und Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du mit uns gehst in die Woche. Und Herr, dein Wille soll geschehen. Gebrauche uns in dieser Welt. Amen.